hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 89. Heute mal wieder zu dritt, dafür wesentlich kürzer. Mit Cornelis.
Guten Abend.
Und Dennis.
Hallo.
Und Renke. Und ganz viel Elektroschock Handball. Ja, wir sprachen letztes Mal drüber, guten Abend die Herren, wir sprachen letztes Mal drüber, Elektroschock Handball. Ich musste gerade im Vorgespräch mit Erschrecken feststellen, ihr habt das nicht gesehen, dieses tolle Video. Jetzt habe ich es einfach mal geschickt und, was sagt ihr dazu?
Ist lustig.
Toll, toll.
Bezuckend, ja.
Ganz, ganz toll. Wir verlinken das mal in den Shownotes, könnt ihr euch gerne angucken. Und 4 Minuten.
Muss man auch gucken, genau.
4 Minuten Spaß haben. Muss man gucken, kann man nicht hören.
Ja, genau.
Leider. Ja, wie geht's denn so?
Ja. Jetzt, wo ich alle polnischen Sorten Klopapier durch habe und es wieder Ja-Klopapier gibt, gut, würde ich sagen.
Ich habe gelesen, dass in den USA jetzt tatsächlich so krasse Versorgungsprobleme zu geben scheint. Klopapier auch wohl Klassiker, auch wohl noch anhaltend, aber jetzt haben die auch wohl irgendwie Versorgungsengpässe, was Fleisch anbelangt und so.
Burger vor allen Dingen. Mhm.
Ja, genau. Da habe ich so ein paar Schilder gesehen, wo die verkaufen irgendwie nur noch Single Burger, also nur mit einem Patty drauf und so. Die ganzen USA gehen vor die Hunde. Aber hier ist wieder alles da, oder? Habt ihr noch irgendwas?
Ich habe heute Klopapier angekauft.
Habe ich keine größeren Probleme, nö. Hefe habe ich nicht geschaut, aber habe ich auch nicht einmal gekauft, sowas. Habe ich dann doch nicht gebraucht, so ein Kram. Nö.
Der DM hatte keine Spaghetti heute.
Hm.
Ja. Aber ich habe hier, muss man mal sagen, ich habe hier einen Rewe um die Ecke. Ich habe zwei Rewes.
Reven.
Reverte. Und der eine Rewe, der ist ziemlich nah. Also vergleichsweise nah. Der ist aber ganz, ganz, ganz eigenartig. Der ist relativ klein und eng bedrückt. Ich habe so das Gefühl, da kauft auch sehr viel gut betuchtes Publikum ein. Aber das ist gar nicht so ein Schickimicki-Rewe, sondern so ein normaler Rewe. Aber da fehlt immer irgendwie alles. Ich war, glaube ich, noch nie da einkaufen und habe alles bekommen. Weil immer irgendwas weg ist. Und da gibt's auch, stand, weiß nicht, vor ein paar Tagen, immer noch keinen Reis. Und immer noch kaum Nudeln. Wirklich ganz, ganz obskur. Und dann gibt's hier den richtig, richtig schönen, schickimicki, neu, modernen Rewe, den ich erst neulich entdeckt habe. Das ist gar nicht so viel weiter. Und da gab's eigentlich alles. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Es gibt ihn noch, den einen Laden, nämlich den Rewe hier direkt mehr oder weniger in der Nähe, der immer noch Lieferprobleme zu haben scheint.
Hm. Ich habe gerade gefragt, verschiedene Rewe-Leiter, dass irgendwie morgens sich treffen zum Ausrambohnen, wer was kriegt, und die haben halt so einen schmächtigen Leiter, der dann mal leer ausgeht, blaues Auge bekommt und nichts abkriegt. So, du gehst mal schön nach Hause, du kriegst nichts hier. Die großen Jungs teilen sich die Lieferung unter sich auf, so Mafia-mäßig, keine Ahnung.
Jetzt weiß ich aber auch nicht.
Ja.
Rewe-Marktleiter-Mafia.
Genau.
Jetzt weiß ich aber auch nicht, wem die gehören, ob das vielleicht der gleiche Inhaber sogar ist oder ob eins sogar davon Rewe direkt gehört. Keine Ahnung. So, das interessiert aber euch auch wirklich keine faule Sau. So, Cornelis, du bist mal wieder hier. Das ist gut. Ja. Du hast uns sogar was recht Spannendes zu erzählen heute.
Richtig. Ich war ja tatsächlich beschäftigt, ja.
Dass wir zu unserem, ja, was soll das denn bitte heißen? Schwer gearbeitet. Diese Woche hatte ich frei, aber ansonsten habe ich hier schwer und lang zu Hause gearbeitet.
Zufälligerweise immer, wenn wir podcasten, hast du frei. Das ist alle 2 Wochen.
Da sind ja schon mehrere Freizeiten gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich habe, ich hatte tatsächlich eine Woche vor Ostern frei und jetzt diese Woche frei. Und jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken, warum das gewesen sein könnte. Ich musste nur 4 Tage opfern, um eine ganze Woche, also quasi 2 Wochenenden und einen weiteren Feiertag.
Der Bild Brückentags Urlaubsoptimierer.
Tja, aber hallo. Und den Freitag nach Himmelfahrt, den habe ich schon vor Monaten beantragt.
In deinem Umfeld war es offensichtlich auch möglich, Brückentage zu nehmen. Das wäre bei uns in diesem Fall, obwohl wir da eigentlich sonst sehr human sind, nicht mehr möglich gewesen. Ich hatte auch die Freiheit, den Leuten ihren Urlaub wegzunehmen. Aber es hat nicht mal jemand freiwillig sich getraut, irgendeine Form von Urlaub zu nehmen, weil wir einfach eine recht krasse Aufgabe zu bewältigen hatten. Und das ist schon mal was, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt sowieso, dieses Jahr kann ich mir, glaube ich, alles erlauben, weil ich nämlich letztes Jahr kurz, weil mein Chef nämlich ein bisschen Mitleid mit mir hat, weil ich nämlich mir kurz vor Weihnachten mitgeteilt wurde von einer Kollegin, ja, sie müssen ja wohl am 23. hier Dezember noch arbeiten. Ach, das tut mir aber leid. Ich so, hä, was? Warum denn? Naja, irgendwie hier, Dings ist nicht da, Bums ist nicht da und ich habe meinen Urlaub schon gebucht.
Okay. Darf ich euch das Lied der frei handelnden meines Volkes wehklagend? Was ist Urlaub?
Ja, weiß ich nicht. Frag Attila Hildmann.
Der ist gerade im Keller.
Der ist auch selbstständig. Der ist im Untergrund, ne? Ist aber aus dem Untergrund noch kurz auf die Reichstagswiese gesprintet.
Ja.
Und dann wieder in den Untergrund abgetaucht. Tja. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, oder? Sondern wir lassen es einfach so stehen. Aber jetzt mal ohne Flachs. Wir machen heute eine kurze Ausgabe, konzentrieren uns auf ein sehr interessantes Thema, das Cornelius uns mitgebracht hat. Dann habe ich mir noch so zwei, drei Quatschsachen überlegt, die wir am Ende machen und dann war es auch schon. Also heute keine große Galashow. In zwei Wochen machen wir wieder was. Gibt es wieder die nächste Ausgabe, dann gucken wir mal, was wir bis dahin haben. Und deshalb nur so ein kleines Zwischendurch. Ja. Cornelis, du
genau.
Bist ja an der Uni, ne?
Richtig.
Du hast es da ja nie rausgeschafft.
Naja, ich habe die Uni gewechselt zumindest.
Die Uni also, gewechselt,
bin ja. Bin eine Uni ja. Weitergefahren und dachte mir, naja gut, weil es so schön ist, lasse ich es jetzt auch dabei und bin dann da quasi wieder geblieben oder wieder eingestiegen. Übrigens, witzigerweise ist das exakt die Uni, wo ich 1995 oder 94, 96 mal irgendwann an so einem zentralen Lichthof gesessen habe und gedacht habe, auf keinen Fall willst du jemals studieren. Das ist mir erst viele Jahre später eingefallen, weil ich war dann irgendwie in der Mensa und es gab Essen und mir war hinterher so kotzelend, dass ich gedacht habe, studieren, auf gar keinen Fall. Und ich wollte damals Architektur studieren und ich war im Institut für Architektur studieren und das war das schlimmste, kaputteste und hässlichste Gebäude, das ich je gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, Leute, nee, also sorry, was ist das für ein Scheiß? Das mache ich nicht mit. Jetzt arbeite ich ein Gebäude weiter. Und das ist mir irgendwie erst, nachdem ich da fünf Jahre gearbeitet habe, klar geworden, dass ich genau da, wo ich nie hin wollte, jetzt arbeite.
Das ist aber wirklich schön. Aber du, dass das Gebäude nicht schön ist, das muss auch gar nicht sein. Das ist wie bei
Zahn. Der ist mittlerweile saniert, das ist jetzt sogar schön. Allerdings nicht mein Gebäude, das ist egal.
Ja, aber das ist wie bei Zahnärzten, weil wenn du Zahnärzten auf die Zähne guckst, dann ist das kein... Also ist es halt kein Ausdruck dafür, ob das gute oder schlechte Zahnärzte sind, weil die lassen sich ja von anderen Leuten normalerweise die Zähne machen und nicht von sich selbst. Das geht ja nicht so wirklich.
Stimmt, ja.
Und so wird es da auch sein.
Ja. Genau, ich bin an der Uni und bin verantwortlich für das sogenannte E-Learning. Und das mache ich schon ein paar Jahre, so 15 etwa mittlerweile. Und das ist halt so, das wächst halt so vor sich hin und eigentlich auch ganz gut. Es sind mittlerweile fast 50 Leute mit Hiwis. Und haben so Veranstaltungen digital begleitet und viele Veranstaltungen auch komplett online umgesetzt und diverse Mischformen auch eben dazwischen, als man so sagen möchte, Volldienstleister, also Rundumdienstleister für alles, was eben die Lehrenden brauchen. Plattformen, Erstellung von Medien, Beratung der Lehrenden bei der didaktischen Seite von E-Learning und entsprechend Support.
Wie bist du denn da reingerutscht überhaupt?
Ja, das ist eine sehr lange Geschichte, die ist nämlich schon über 20 Jahre alt. Im Jahre 1999 fragt mich mein damaliger Chef, der hier auch schon im Podcast, glaube ich, war, du kannst auch programmieren. Ich so, naja, ich habe mal Pascal gemacht und eigentlich habe ich gerade keine Lust. Wir brauchen Leute, die programmieren können. Wir wollen da was machen mit Internet und Datenbanken. Und dann bin ich eine Woche später zu dieser Gruppe gegangen. Da saßen irgendwie ein Biologe, ein Kunsthistoriker, drei Sozialwissenschaftler und noch irgendwer, weiß ich nicht, kein Informatiker oder Menschen, die irgendwas mit Technik zu tun hatten und die beschlossen dann innerhalb von wenigen Minuten, wir bauen eine Lernplattform, weil wir sind ja alle Admins an Instituten und dieses, damals musste man Disketten sich geben lassen von Studierenden, um deren Hausarbeiten auf Webseiten, einfach auf öffentliche Webseiten zu laden. Das fanden wir so doof, dass wir gesagt haben, weil wir dann sagen, ja, es gibt hier Technik, da kann man Sachen automatisieren. Wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Arbeit von der Schulter und bauen eine Plattform, wo man dann einfach Hausarbeiten hochladen kann. So einen elektronischen Seminarordner hieß das damals, ESO. Ja, das hat dann zu der Plattform StudAPI geführt, die auch heute noch an vielen Hochschulen eingesetzt wird. Neben zwei, drei anderen Plattformen in Deutschland, eine der größten Open-Source-Plattformen für Unterstützung der Lehre. Und ich habe halt nie aufgehört, da irgendwie Dinge zu machen. Erst als Mensch, der nicht programmieren kann, später als Mensch, der hoffentlich besser konzipieren kann und mittlerweile im Vereinsvorstand und auch als Core-Group-Mitglied und Graue Eminenz verantwortlich für Usability-Design und das Erstellen und Erdenken neuer Features. Die Plattform läuft auch in Hannover und weil ich mich 2005 auf das auf den Tipp eines guten Freundes dort beworben habe und man das irgendwie ganz gut fand, dass ich das schon so ein bisschen vorher gemacht habe, hatte ich dann plötzlich die Aufgabe, hier, mach mal E-Learning. Ich war effektiv quasi der Erste, der diesen Job hatte, in einem hässlichen Büro mit einem alten Rechner, mit schmutzigen Fenstern und einem zerfallenen Schrank, hat man mir gesagt, mach mal E-Learning, bau mal irgendwie eine Abteilung. Und das ist dann über 15 Jahre entsprechend immer weitergelaufen und jetzt gibt es eine entsprechende Abteilung, die sich rund um diese Themenbereiche, die ich schon genannt habe, kümmert. Jo. Und ja.
Das, dass das mal dein Chef war, das war mir gar nicht bekannt.
Ich war 6-7 Jahre sein Hiwi, glaube ich.
Das gibt's ja gar nicht.
Mhm.
Interessant. Ja. Ich will natürlich keine Namen hier. Das soll mal alle schön selbst rauskriegen. So.
Genau. Achso. Da gibt es Hinweise im Netz, glaube ich.
Ist zu kurz. Ja, so. Und jetzt habt ihr da viele tolle Sachen gebaut. Ich meine, ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch in Göttingen studiert, wo das ja auch zu meiner Zeit zum Einsatz kam. Ich war von 2007 bis 2012 da an der Uni und kenne das natürlich. Und das geht ja von Anmelden zu, also Kursanmeldungen dann zur Verfügung stellen von Dateien, Sachen, die man bearbeitet im Kurs, über 1700 Sachen. Man kann irgendwie, so eine Diskussionsfunktion gab es, glaube ich, auch noch irgendwie zu Themenbereichen, so eine Art Foren-Dings oder sowas. Genau. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ja,
eigentlich gibt es alles. Es gibt, wir nennen es mittlerweile Betriebssystem für Hochschulen, weil wir von der Raumverwaltung über Kommunikationsfunktionen, Campusmanagement, Vorlesungsverzeichnis, aber eben auch
Lernmodule, ja.
Prüfungsformen, Verknüpfung zu Prüfungssystemen und alle möglichen Kommunikationsformen eigentlich alles anbinden oder anbieten, verknüpfen und als Plattform erschließen, was es eben so gibt an der Universität. Bis hin zu Bestellung von Druckerpapier oder den Displays an Räumen ist eigentlich alles drin, was man dieser Plattform als Erweiterung anbauen kann, wenn man so will. Genau, und spielt das Leben letztlich für alle Lehrveranstaltungen ab. Das ist, wenn man so will, Nachbau der Uni in digital. Und da gab es halt eigentlich immer auch schon genug zu tun mit diesem gewissen Anteil von Digitalem, was man eben so an der Uni macht. Seit Jahren wird davon gesprochen, dass jetzt Digitalisierung ist. Das fand ich mal ein bisschen witzig, weil ich mir gedacht habe, das machen wir eigentlich seit 20 Jahren. Aber jetzt heißt es plötzlich nochmal wieder bewusst Digitalisierung und die Politik hat so ein bisschen verstanden und gibt vielleicht auch Geld. Und damit waren wir ganz gut ausgelastet. Also da war eigentlich kaum Luft, noch mehr zu machen. Und
ich zu Beginn das,
dieser ganzen, ja.
Ich habe das gar nicht so richtig zu schätzen gewusst in der Zeit. Ich habe immer gedacht, naja, das ist halt irgendwie so auch ein Tool, das sieht ein bisschen, naja, also könnte irgendwie hübscher sein, so, aber ist eben ganz...
In mein Herz, ja.
Ist irgendwie zweckdienlich und tut so und funktioniert ganz gut für alles das, was man so haben will. Hab dann aber erst später, als ich sozusagen dann raus in die Welt kam und auch mit Menschen gesprochen habe, die nicht über sowas verfügen, dann erst gemerkt, wie schlimm das an anderen Universitäten sein muss oder gewesen sein muss. Das ist ja auch nun schon wieder 10 Jahre her, gewesen sein musste, genau. Und rückblickend, weiß ich nicht, fühlt sich das bei der ganzen Debatte, die wir so in den letzten Jahren führen, über, wie du schon sagst, Digitalisierung in allen möglichen, an allen möglichen Orten und Stellen der Gesellschaft, fühlt sich das so an, als wäre die Uni Göttingen damit StudAPI sehr früh eigentlich ganz gut aufgestellt gewesen. Und das hat irgendwie alles schon so halbwegs funktioniert. Und jetzt auf einmal, um mal so die Überleitung zu schaffen, ja. Jetzt auf einmal ist das nicht nur so ein, wir bilden die Uni mal elektronisch ab Tool und machen wir ganz viele Sachen, bauen wir uns zusammen, die den Uni-Alltag für alle unterstützen, sondern jetzt auf einmal ist es quasi die Uni.
Genau, es gibt plötzlich keine richtige Uni mehr, wo man reingehen kann. Am 12. März fragte mich meine Vizepräsidentin für Forschung und Lehre, ob wir denn eigentlich die gesamte Lehre vielleicht über unsere Plattform anbieten könnten und digitalisieren könnten. Ich habe dann noch gesagt, ja, und habe gedacht, niemals. Also ich hatte tatsächlich in dem Moment keine Idee, wie das überhaupt innerhalb von, ich glaube, es waren 5 Wochen, möglich sein sollte. Die Inhalte, die ja teilweise über Jahre erstellt wurden und die Konzepte, die über Jahre gepflegt und weiterentwickelt wurden für ca. 30.000 Studierende, ins Netz zu transferieren. Und wir haben einfach nicht drüber nachgedacht, ob das geht, und dann sofort losgelegt und Server gekauft, Konzepte entwickelt, Stellen hochgesetzt und einfach gemacht irgendwie. Es war so ein totaler Wahn, der vor 2 Wochen, glaube ich, dann im offiziellen Semesterstart geendet ist. Und um es kurz zu machen, erstmal, es hat tatsächlich funktioniert. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig freut und was dieser ganzen schwierigen Phase auch so ein positives etwas gegeben hat, was ich auch nach einem ganz schlimmen Start, den ich, glaube ich, woanders erzählt habe, gar nicht so erwartet habe. Das ist also wirklich so ein wahrscheinlich für unsere Abteilung und auch für das Thema ein Erfolg, wie wir noch nie zuvor hatten. Auch eine Beschleunigung der Digitalisierung, wie es sie nie gegeben hat und die auch mit Sicherheit nachhaltig sein wird. Auch wenn nicht alles, was jetzt passiert, auf Dauer schon vollkommen ausdifferenziert ist und auch eine ganze Menge Elend und Chaos passiert, da werden wir auch noch wahrscheinlich vieles lernen müssen, was dann so tatsächlich im Detail passiert ist in den verschiedensten digitalen Seminaren, aber grundsätzlich, es läuft, es ist kein Server geschmolzen, wir haben das Angebot erweitert, können dann noch ein bisschen im Detail schauen, was da passiert ist, und das ist, ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen mal gehabt habt, eine Aufgabe, die in Zahlen gefasst teilweise eine Steigerung um das 20-fache nach sich gezogen hat, dass sich jemand gebeten hat, könnt ihr in 5 Wochen einfach 20 mal so viel anbieten, wie ihr es bisher schon mit der knappen Mannschaft macht, und man denkt, nee, aber okay, wir gucken mal, wie weit es geht und was habe ich auch sonst zu tun, ne? Also das war krass und am Ende sehr schön.
Hast du irgendeinen Studiengang vor Augen gerade so im Kopf, wo du mal so nachzeichnen könntest, wie das für einen sozusagen 0815 Studierenden der jeweiligen Fachrichtung aussieht derzeit? Wie da jetzt gelernt wird?
Also so richtig nachzeichnen, das ist tatsächlich schwierig, weil ich die Studierendenperspektive nicht habe. Aber was wir machen, unterscheiden eigentlich in 2 Grundformen. Die Begriffe sind jetzt auch an vielen Hochschulen neu aufgetaucht. Synchrone und asynchrone Lehre. Einfach gesagt, asynchron bedeutet, dass jemand sich vorher meist von Videoprogrammen setzt und Lerninhalte aufzeichnet, dann bereitstellt und dann kann später über die Inhalte diskutiert werden, können Fragen gestellt werden. Und Studierende müssen eben entsprechend auch sehr eigenständig lernen. Das heißt, es gibt keinen zeitlichen Bezug, wo jemand vorne steht und eine Show macht, sondern das Ganze passiert in Konserve, in der Regel in Video und im Rechner. Und die Studierenden müssen selbst auch ein bisschen schauen, wann sie das Lernen machen. Die synchrone Lehre ist im Prinzip eine Videokonferenz. Bitte?
Binge-Learning.
Genau. Binge-Learning, ja. Und die synchrone Lehre ist im Prinzip eine Videokonferenz, wo man dann in der Regel zu der Zeit, wo man normalerweise im Hörsaal oder im Seminarraum sitzen würde, sich mit dem Lehrenden in einer Videokonferenz-Software trifft, um dann letztlich sich in verschiedenster Form die Lehrinhalte anzuschauen. Im einfachsten Fall ist es einfach nochmal die Folien, die es sowieso gibt, vorgetragen, im besten Fall durchaus angereichert um interaktive Elemente, auch vielleicht um gezielt aufbereitete Lerninhalte, die dann eben nicht direkt Dozent vor der Kamera sind, sondern auch vielleicht mal eine Animation oder eine Visualisierung oder ein mitgefilmtes Experiment aus dem Labor, um dann entsprechend im wöchentlichen Takt weiterzulernen.
Oh, kurze Frage, gerade weil du gerade Experimente sagst, wie machen das denn so Studiengänge, die haptischer sind?
Ja, also es gibt sicherlich Veranstaltungen, die ausfallen, und gut, Experimente lassen sich zeigen, aber es gibt einige Aspekte, sagen wir jetzt mal Musikhochschule, die können nicht vollständig umstellen auf online. Die spielen auch stark darauf, dass es demnächst eine Möglichkeit gibt, in bestimmten Regelwerken der Hygiene auch zurückzukehren in Präsenzveranstaltungen. Und was dann nicht funktioniert, muss halt ausfallen. Also eine vollständige Transformation der Lehre auf online, auch landesweit, ist schlichtweg nicht möglich. auch, es gibt so Aufgaben wie Architekturmodelle bauen, das kann ich natürlich nicht online machen. Ich kann versuchen, das irgendwie umzusetzen und vielleicht dann eben jeweils allein was machen zu lassen und mir das dann im Bildschirm anzugucken. Aber das Haptische lässt sich nicht vollständig abbilden, das ist klar.
Ja, ja, Schnibbelkurse, ne? Medizin, Tiermedizin, ja. Sowas.
Ja, genau. Und ich muss auch davon ausgehen, dass wir jetzt zwar als Infrastrukturanbieter sehr glücklich sind, dass wir auch alle Anfragen, es waren über 3500, die wir gezählt haben, mit vielen, vielen Einzelnachfragen in diesem Ticket jeweils auch eigentlich tagesaktuell abgearbeitet haben und dass unsere Plattformen laufen. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es für jeden Studierenden und für jeden Lehrenden da jetzt der Genuss schlechthin ist. Und wie das tatsächlich läuft, wissen wir bisher noch nicht. Da ist noch einiges an Evaluation und auch Beobachtung und Gespräche nötig, wie das eigentlich aus Sicht der jeweiligen Zielgruppen funktioniert. Das ist aus der großen Überflugshöhe eigentlich nicht so richtig zu sehen.
Nun sprechen wir ja alle seit Wochen darüber, in allen möglichen Belangen, also von eben hier Digitalisierung, auch Schule, nicht nur Uni, natürlich auch Schule, oder auch die Fahrradwege, die vielerorts in Deutschland eingezeichnet werden, auf Straßen jetzt auf einmal mehr Fahrradwege entstehen, was jetzt so provisorisch eingerichtet wird, in so dieser komischen Corona-Zeit, wo alle nicht so viel raus sollen und sich sozusagen Notwendigkeiten, auch andere Notwendigkeiten ergeben, eben nicht so viel im ÖPNV abzuhotten hier in Berlin, sondern das Fahrrad lieber zu nehmen oder eben von zu Hause aus zu lernen, anstatt im vollen Hörsaal zu sitzen. Und überall sagen sich ja alle, naja, ach, weißt du was, das ist doch auch eine Chance. Jetzt können wir mal gucken, was wir anders machen können. Und vieles davon bleibt sicher auch, nachdem der ganze Bums hier vorbei ist. Kannst du schon für deinen Bereich erkennen, was nach Corona bleiben wird? Oder ist es dafür noch zu früh? Punkt.
Ja, genau. Also eine Sache, die bleiben wird, ist, wir haben uns überraschend neue Plattformen installieren lassen. Wenn jetzt gesagt wird, die Lehre findet über Videokonferenzen statt, dann ist halt die Frage, was nimmt man denn da eigentlich? Skype? Naja, vielerorts wird Zoom eingesetzt, die Diskussion mache ich hier nicht auf. Wir haben das erfolgreich abgewehrt und gehören auch zu den wenigen großen Hochschulen, die es definitiv nicht im Einsatz haben. Aber da brauchten wir also eine Plattform für die Unterstützung von Lehrveranstaltungen mit digitalen Whiteboards und wo man sich auch angucken kann, wenn man es möchte, einen kleinen Chat und so weiter. Und da gibt es eine sehr schöne Open-Source-Plattform namens Big Blue Button und die wurde, glaube ich, jetzt an jeder zweiten Hochschule installiert und eingerichtet, teilweise mit Serverfarmen von bis zu 20 virtuellen Maschinen, die diese Plattform befeuern. Das Lustige ist, vor circa 6-7 Wochen kannte die keiner. Da hatte man mal verwendet oder hier und da, aber die allermeisten Menschen, die das jetzt schulen und einsetzen, kannten diese Plattform vor 6-7 Wochen nicht. Auch bei uns haben wir das über Nacht quasi hochgezogen. Erst gab es mal einen Server, dann hieß es, naja, es können auch 4, naja, ihr könnt auch 8, ach, ihr könnt auch 10 haben, ach, ihr könnt auch 20 haben. Und unser Rechenzentrum ist regelmäßig irgendwelche virtuellen Maschinen noch nachgeworfen und eine unglaubliche Infrastruktur aufgebaut, von der ich wirklich nicht gedacht hätte, als es Mitte März losging, dass wir das entsprechend 4, 5, 6 Wochen später stehen haben würden, die jetzt perfekt läuft und die Lehre in vielen Fällen ergänzt. Und ich denke, diese Mischform, immer mal auch per Videokonferenz zu arbeiten, eben nicht alles in Präsenz zu machen, wird auf jeden Fall bleiben. Die hohe Kunst ist, glaube ich, einfach, genau der Begriff Mischform, so ein bisschen die Zutaten zu kombinieren. Dass ich eben auch die Präsenzsituation nutze, um Fragen zu beantworten, zu interagieren, die Vermittlung aber vielleicht in einem guten Video mache, was ich vielleicht jetzt in diesem Semester machen muss, da festgestellt habe, naja, wenn ich das einmal ordentlich mache, dann habe ich entsprechend auch eine Möglichkeit, die ich immer wieder verwenden kann und kann mich voll darauf konzentrieren, zu üben und zu beantworten und eben mit den Studierenden in Dialog zu treten und nicht mehr in den Vorlesungsmonolog zu gehen. Und ich glaube, das, was viele Lehrende einfach von sich aus nicht ausprobieren wollten, ist jetzt ein Zwangsexperiment, von dem vieles eben bleiben wird. Also mehr Video, mehr Videokonferenz, mehr Interaktion mit digitalen Möglichkeiten wie Klickersysteme oder Chat. Und aber eben nicht die vollständige digitale Lehre, sondern man wird sich, glaube ich, auch darauf freuen, den physischen Raum wieder ausgewählt zu nutzen. Aber er wird kostbar werden. Er wird für bestimmte Situationen eben genutzt werden, nicht mehr für die 2000-Personen-Vorlesung, wo man einfach alle Menschen reinkübelt. Ich hoffe, dass das das Erste ist, was durch dieses Konzept hoffentlich ersetzt wird.
Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt auch Leute dazu bekommen. Wahrscheinlich jetzt nicht dauerhaft für immer, aber erstmal nur für eine gewisse Zeit und so. Und vielleicht bleiben davon dann doch wieder einige hängen. Kennt man ja so, ist es ja häufig. Aber wie ist denn das mit eurer Arbeitsbelastung? Also die wird ja jetzt in den letzten Wochen ziemlich hoch gewesen sein, nehme ich an. Und das ebbt jetzt dann wahrscheinlich jetzt nach Semesterstart so ein bisschen ab. Ist jetzt so meine Vorstellung, ohne dass ich irgendwie genaueres weiß oder mit dir darüber gesprochen hätte. Wird das denn, wenn du jetzt einberechnest, dass sich der, wie du gerade prognostiziert hast, wenn sich das ungefähr so ergibt, dass sich auch ein größerer Teil E-Learning sozusagen verfestigen wird, ist das, also wie wirkt sich das auf euch als Abteilung aus? Seht ihr, dass ihr sozusagen immer gefragter werdet und dadurch einfach alle mehr arbeiten müsst und kommt ihr damit irgendwie zurecht? Oder ist das jetzt wie so häufig, ich sag mal, zur rechten Zeit am rechten Ort und alle finden auf einmal gut, was man macht, auch wenn man vorher so viele Widerstände zu überwinden hatte wie sonst kaum ein anderer, kriegt man jetzt alles hinterhergeworfen an Geld und Mitteln und Personen.
Ja,
und
also wir haben eine Zeit lang gehofft, das wäre jetzt so, man könnte einfach Forderungen stellen und dann geht das. Im Augenblick sieht es ein bisschen düsterer aus, beziehungsweise unklarer aus und das ist noch ein Gegenstand von Verhandlungen. Da würde ich auch nicht ins Detail gehen. Also es ist nicht. Eigentlich sind wir in Zeiten, wo die Hochschulbudgets gekürzt wurden in Niedersachsen und das eben auch nicht unbedingt sich jetzt dadurch über Nacht ändert. Es regt sich langsam was und es gibt die Hoffnung, dass da auch nachhaltig was passiert. Fürs Erste haben wir ja Sofortmittel bekommen, mit denen wir auch Personen aufstocken konnten, was das weitestgehend abfängt. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie uns verdoppeln müssten, sondern da wir einfach viel Erfahrung und Plattformen schon da haben und auch gute Supportstrukturen haben, die auch durchaus noch Luft haben zu skalieren, die auch das gewohnt sind, dass es zum Semesterstart wieder ein bisschen mehr wird, wenn man danach auch abbaut, war das jetzt vielleicht so 30-40% bei einem kleineren Anteil der Personen, vielleicht ein Viertel, die wir oben drauf gelegt haben. Und ich hoffe, dass das in irgendeiner Form auch erhalten bleiben kann und auch nachhaltig abgesichert wird und wir danach auch die Möglichkeit haben, weiter zu wachsen. Denn das Problem ist eigentlich gar nicht so, dass es die Gelder gibt. Wir haben eigentlich immer rückwirkend das bekommen, was wir brauchten. Aber wir haben eigentlich nie zu dem Zeitpunkt das bekommen, was wir brauchten und konnten nicht unbedingt sinnvoll mitwachsen. Wenn es ein Unternehmen wäre, dann kann man relativ leicht sagen, okay, es wird mehr, es kommt wahrscheinlich auch mehr Geld rein, also können wir jetzt auch mehr Leute einstellen. Die Uni denkt halt nicht so und es ist nicht so leicht zu vermitteln, dass wir ja schon wieder doppelt so viele Leute brauchen. Und das ist eigentlich seit 15 Jahren so. Wie jetzt der sogenannte, ich habe dieses Wort in letzter Zeit so oft gehört, der Aufwuchs des Personals dann auch im Durchschnitt wird, muss man noch ein bisschen schauen, aber es wird nicht ohne weitere Ressourcen gehen und es ist schon ein großes Verständnis da auf jeden Fall. Aber es ist nicht so ein Selbstläufer, denn ich glaube, das ist in dem Bereich auch einfach nie. Es hat ein Hauen und Stechen und es gibt ja auch noch andere, die von der Digitalisierung betroffen sind und die jetzt ebenfalls auch Gelder haben wollen und das ist natürlich nicht leicht.
Und alles wie vielfach ja in auch in vielen anderen Behörden und Unternehmen alles irgendwie von zu Hause aus, ne?
Genau, und ich glaube, das ist sogar ein Vorteil, weil das es von zu Hause aus gemacht haben und dass es sonst noch nicht viel zu tun gab. Denn ich habe viele Kollegen gesehen, die dann irgendwie morgens um 7, 8 Mal angefangen haben, wie bei mir zum Beispiel auch dann durch keine Anfahrt auch relativ früh im Arbeitsplatz waren, also dem Wohnzimmer oder im besten Fall im Arbeitszimmer und dann einfach auch so lange gemacht haben, bis dann irgendwann mal so jemand gesagt hat, gibt Essen oder jetzt kommt was im Fernsehen, lass doch mal, hier ist schon 7, ne? Und da hatten, glaube ich, viele Menschen dann einfach auch mal so 12-Stunden-Tage gemacht und fanden das jetzt auch nicht unbedingt so falsch, weil es war ganz gut, sich davon abzulenken, nicht rauszugehen. Und teilweise sogar am Wochenende, weil es ja auch eigentlich, da gab es ja auch nicht mehr zu tun. Auch da haben viele Ablenkung gesucht. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Natürlich werden wir nicht unbedingt alle Überstunden bis ins Detail irgendwie abfeiern können, aber durch die Kompensation als Aufstockung durchaus schon was dafür auch was passiert. Im Detail wird es wahrscheinlich schwierig werden, das wirklich exakt alles wieder loszuwerden, muss man mal gucken. Aber da steckt auch viel Herzblut darin und ein ganz tolles und motiviertes Team, das da jetzt nicht auch zu sehr behördenmäßig auf die Stichuhr schaut.
Kann man auch nur danke sagen. Ich wollte eigentlich noch so auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich, dass es ja auch ein Riesenfeldversuch war oder auch immer noch ist, so viele Leute tatsächlich mal ins Homeoffice zu schicken, wie irgendwie möglich ist. Ja, Ist ja so. Und selbst da kriegt man es hin, so eine Krise, die an vielen, vielen verschiedenen Stellen ganz, ganz unterschiedliche, wirklich wahnsinnig unterschiedliche Aufgaben auch auftut oder sich dadurch sich auftut oder wie auch immer, das alles irgendwie von zu Hause zu bewältigen ist. Das finde ich eigentlich irgendwie ganz, ganz interessant.
Es waren zwei Feldversuche oder sind zwei Feldversuche. Der eine ist, können wir komplett im Homeoffice arbeiten, inklusive alle unserer Lehrenden und Studierenden, und können wir gleichzeitig noch unsere Lehre komplett umstellen. Das ist ja eigentlich ein vollkommener Harakiri. Also viele von uns dürften erlebt haben, ins Homeoffice zu gehen und haben das als Experiment empfunden oder als spannend. Aber die meisten dürften nicht gleichzeitig empfunden haben, dass auch nochmal sich das Arbeitsfeld verzwanzigfacht, wenn man so will, und unter ganz andere Vorzeichen gestellt wird. Und das finde ich einfach wahnsinnig abgefahren. Aber auch das ist wieder eigentlich ein Gewinn, denn hätten wir jetzt gesagt, okay, nächstes Semester die Lehre komplett online, aber Homeoffice machen wir nicht. Dann hätten die Lehrenden uns angerufen und gesagt, ja, wir müssen ein Video machen, könnt ihr das für uns machen? Ihr habt doch irgendwie Leute, die das können. Und dann hätten wir irgendwie 50 Veranstaltungen begleitet. Und danach wären wir aufgebraucht gewesen und dann hätten die Lehrenden doch wieder weitergemacht wie bisher. Nun war es aber so, dass eigentlich kein Raum zur Verfügung stand, wo sie sich aufzeichnen lassen konnten und auch kein Service wirklich funktionierte, weil wir waren ja alle nicht da und sind es weiterhin nicht. Sie waren also gezwungen, sich einfach mal selbst vor die Webcam zu setzen mit einem erstmal, ja, scheißegal, mach mal Qualitätsanspruch, was ja eigentlich das gleiche ist wie die erste Vorlesung, wo ich mich auch erstmal an die Tafel stelle und auch niemand da ist, der mir die Hand führt, sondern muss ich auch einfach machen. Scheißegal, ist nicht toll, beim nächsten Mal besser, beim nächsten Mal noch besser. Und das ist ein Effekt, den wir jetzt ja auch wieder haben. Und ich glaube, dass der sehr schön ist, war einfach ein großer Teil der Lehrenden einfach feststellt, dass man das durchaus machen kann. Die werden auch jetzt sukzessive Woche für Woche lernen, wie es besser geht, wie die Technik funktioniert. Die entdecken tolle Tools, die unterstützen sich auch teilweise gegenseitig in Diskussionsforen und geben sich da Tipps oder bekommen auch noch Hilfe in ihren Fakultäten, wo auch eine ganze Menge noch passiert an Support, der gar nicht von uns jetzt so direkt ausgeht. Und davon wird eben sehr viel bleiben. Und dieses doppelte Experiment ist einfach, wenn mir das jemand vom Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich glaube, dann kündige ich. Aber nee, warum? Es macht Spaß. Das ist echt toll.
Was ich mich die ganze Zeit frage, und ich kriege die Frage noch nicht richtig formuliert, ich versuche mal, mich ein bisschen ranzurobben. Sicherlich wird das ja jetzt auch zur Folge haben, dass viele Menschen sozusagen einfacher von zu Hause arbeiten können werden. Vielfach, weil jetzt Technik beschafft wurde für den Fall oder aber wenn die Technik schon da war, jetzt aber Regeln gelockert werden und auch dauerhaft gelockert bleiben oder vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt, aber sozusagen gelockerter als vorher, wo man vorher noch irgendwie einen validen Grund brauchte, um mal zu Hause zu arbeiten, geht es jetzt vielleicht einfach mehr auf Zuruf, will sagen, ich glaube tatsächlich werden in Nach-Corona-Zeiten mehr Leute einfach regelmäßig von zu Hause arbeiten. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir auch nicht alle eigentlich nicht mehr alle ein Büro brauchen, ein festes. Ne? Wenn wir nicht alle jeden Tag da sind, dann brauchen wir nicht alle ein Büro, dann brauchen wir auch weniger Platz. Und natürlich ist das sozusagen bezogen auf die einzelnen Abteilungen, auf die einzelnen Unternehmensbehörden, Teile, was auch immer, ist es immer noch schwierig. Aber ich so gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich, müsste man da doch irgendwie so einen Quotienten ausrechnen können. Und ich frage mich, ob das nicht eine Chance ist, auch Städte so ein bisschen zurückzuerobern, ne? Dass man diese ganzen, also sozusagen das überschüssige Bürogelumpe, was irgendwie Platz zum Wohnen wegnimmt, ob das nicht jetzt so eine Möglichkeit ist, in den nächsten, keine Ahnung, jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, aber über die nächsten 20, 30 Jahre, sich wieder einen Teil der Stadt zurückzuhauen, die wir nicht mehr brauchen.
Wir brauchen ja erstmal mehr Platz zum Wohnen und Arbeiten, weil zum Beispiel jetzt hier diese Wohnung, zum Glück ist mein Mitbewohner meistens nicht zu Hause, der kann an seiner Arbeit arbeiten oder muss das auch an der Arbeitsstelle arbeiten. Aber wenn du zwei Personen hast, die beide im Homeoffice arbeiten wollen, hier in dieser Wohnung gibt es kein Arbeitszimmer, also nicht mal eins. Deswegen ist es jetzt der Esszimmertisch. Allerdings kannst du auch bis zu zwei Arbeitszimmer einplanen, wenn du es als Anteil haben magst oder vielleicht sogar, dass der Grundmodus ist. Also ich kann mir jetzt sogar vorstellen, theoretisch könnte unsere Abteilung bei bestimmten Personen Die können einfach immer zu Hause arbeiten. Warum denn nicht? Die kommen vielleicht gelegentlich mal zu einer Besprechung oder für einen Arbeitsvertrag rum oder für bestimmte soziale Geschichten, die dann, wenn sie wieder gehen, ja auch nicht ganz unwichtig sind. Aber grundsätzlich, warum soll denn nicht der Entwickler zum Beispiel immer zu Hause arbeiten? Also wir haben auch einen Entwickler, der ist seit 2 Jahren aus privaten Gründen in Israel. Das hat tatsächlich geklappt. Da gab es keine großen Homeoffice- oder Telearbeitsfragen. Wir haben einfach einen Arbeitsort verlegt und dann hat das funktioniert, überraschenderweise.
Das Beste ist, er kann sonntags arbeiten.
Ja, nö, der ist seit mehreren Jahren und macht für uns eben eine andere Lernplattform. Und seitdem er da ist, ist er produktiver. Also ist richtig gut. Und das kann ich mir von sehr vielen vorstellen, auch für mich selber vorstellen. Ich selber habe tatsächlich nicht einen Tag Homeoffice gemacht bisher. Ich bin zwar jemand, der mobil gearbeitet hat, aber in privaten Projekten. Ich habe es strikt getrennt. Arbeitsplatz, Arbeit, zu Hause nicht Arbeit. Hat auch seine Vorteile. Gleichzeitig merke ich, wie eben viele Sachen besser funktionieren. Arzttermine, Besorgung, Einkaufen. Da ist es ja auch nicht falsch, wenn man 2-3 Tage Homeoffice pro Woche hat. Und ich würde sagen, das bleibt. Aber es braucht dann auch andere Räume in den Wohnungen, die man sich letztlich zurückerobern muss, wie Renke das sagt, aus den Bürotempeln in den Innenstädten oder auch an anderen Stellen. Da muss man dann noch was machen, ja. Wird spannend. Urban. Und auch die Hörsäle, also vielleicht werden wir nie wieder 800 Studierende in Hörsaal quetschen. Die Hörsäle sind ja auch relativ teuer. Klima, Licht, Heizung, die Hochschulen ächzen unter den Kosten für die Bauerhaltung. Vielleicht kann man die ja auch mal in etwas anderes umbauen. Ich weiß nicht was, aber so richtig gebraucht werden, wenn die Online-Lehre funktioniert, werden sie sicherlich nicht mehr in der gleichen Zahl wie bisher. Hoffe ich. Weil die Vorlesung ist wirklich was Überkommenes.
Ich glaube, das ist dann aber genauso mittel- bis eher langfristig. Ne? Ich glaube schon, dass...
Auch klar.
Ja, das wird auch erstmal bleiben. Gut, ja, erstmal ja, vielen Dank für die ganzen Schilderungen, Cornelis. Das war sehr, sehr interessant. Vielleicht gibt es uns dann nochmal ein Update in ein paar Monaten, wie es so weitergelaufen ist. Und
genau, also,
ob alles...
Genau, das wird noch spannend, weil die Lehre sagt, zum Anfang des Semesters... bringst das mal zum Laufen, dann kommen die simplen Anfragen und dann im Semester kommt der ganze komplizierte Kram. Wenn es dann irgendwie wochenlang gar nicht funktioniert hat oder wenn die Lehrende verstanden haben, wie sie jetzt wirklich arbeiten wollen, die stellen auch Ansprüche und das ist auch gut. Und das kommt jetzt. Davon werde ich berichten.
Sehr schön. So, Dennis, hast du noch ein Thema?
Nee, ich habe keine, nix, das ist einfach gar nichts.
Ich würde noch mal ganz kurz, wir haben ja gesagt, wir machen nur kurz und das war jetzt schon der Hauptteil. Ich würde noch mal kurz gerne mit euch über komische Corona-Hobbys sprechen und mal fragen, habt ihr sowas auch? Habt ihr so komische Sachen in letzter Zeit entwickelt?
Kochen?
Die ihr euch irgendwie so angewöhnt habt, die ihr jetzt macht, die ihr vielleicht vorher nicht in der Intensität gemacht habt oder nicht so gerne oder vielleicht auch was ganz Neues und so. Und was ist das? Das würde mich interessieren. Ich kann aber erstmal von mir erzählen. Also ich laufe deutlich mehr als sonst. Also wirklich im Sinne von, ich habe so ein Laufziel eigentlich von 50 Kilometer im Monat. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich ambitioniert. Aber das ist, was ich sonst halt immer so gelaufen bin. Haben uns mal kleine Runden drehen. Im Monat April bin ich zum Beispiel über 100 Kilometer gelaufen. Völlig hätte ich irgendwie vorher nie gedacht. Ich finde es auch nach wie vor mega langweilig. Ich denke mir dann irgendwie auch die ganze Zeit auf, ist ja, naja, gut. Zu Hause ist auch nichts zu tun, weil auch bei mir fällt ja irgendwie so pro Tag so eine Stunde Wegezeit einfach weg. Dann, weiß nicht, drehe ich halt noch eine Runde extra oder so. Das ist irgendwie, das hat sich so eingeschlichen, ganz eigenartig. Und dann war ich jetzt mal vor ein paar Tagen mal, jetzt die letzten Tage, so ein bisschen, vielleicht so ein leichter Infekt oder so, der so angeflogen kam. War mal nicht so viel und dachte schon so nach 4 Tagen so, ich weiß gar nicht mehr laufen. Das fühlt sich schon komisch an. Das muss mal hier los. Hätte ich vorher nie gehabt. Ich finde es auch echt obskur. Es ist nach wie vor sehr langweilig. Ich verlege einfach einen Teil meines Podcast-Konsums an die frische Luft, indem ich laufen gehe. So, Punkt. Eine andere Sache ist, das habe ich im Tagebuch auf jeden Fall schon erzählt. Ich habe jetzt angefangen, mich zu Hause mir asiatisches Imbissessen zu kochen, weil ich einen YouTube-Kanal gefunden habe, der das sehr, sehr schön sehr, sehr schön erklärt, wie man einfach so, das ist keine sozusagen keine gute asiatische Küche, wie es sozusagen in den Herkunftsländern der einzelnen Gerichte tatsächlich gegessen wird, sondern es ist halt wirklich so Takeaway, ja, auch mit den ganzen Einflüssen der nordamerikanischen Küche, auch der europäischen Küche, die was auf so einzelne Gerichte halt hat, die nimmt er alle mit und erklärt das auch mit. Das ist übrigens der nennt sich YouTube-Kanal heißt School of Wok von so einer, das ist einfach eine Kochschule in London, die auch einen YouTube-Kanal haben. Jetzt habe ich angefangen, irgendwie wie wild so asiatisches Imbissessen zu Hause zu kochen. Angefangen von Hühnchen süß-sauer, was übrigens, das war so, also ich bin kein riesengroßer Süß-Sauer-Fan, muss ich sagen, aber das war so lecker, als ich es hier zu Hause gemacht habe, das war echt, das hat mich nachhaltig schockiert, wie gut das war. Und so hier Mongolian Beef, also so mit süß scharf und Sesam, wenn man so will. Super geil, macht mega Spaß. Ich habe mir jetzt sogar einen Wok gekauft. So, jetzt Feuer frei.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, eigentlich nicht. Das ist eher so die hobbyfreie Zeit. Sämtliche Hobbys, die ich habe, finden nicht mehr statt. Vielleicht müsste man Podcasting nennen, weil ich jetzt viel mehr podcaste. Das war zwar vorher auch ein Hobby, aber es war bei mir meist geprägt davon, dass wir irgendwie draußen rumfahren. Und weil das nicht mehr geht, habe ich jetzt schon nicht nur mit euch, sondern auch in schönen Ecken immens viele Folgen zu Hause aufgenommen. Also das waren jetzt, glaube ich, bestimmt 10 Podcast-Aufnahmen zu Hause, was ansonsten im Jahr nicht passiert. Ob das jetzt ein neues Hobby ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein verändertes.
Dennis?
Schwierig. Ich arbeite viel mehr als sonst. Also absurd viel mehr. Und das Schlimmste ist, mir wird davon einfach sehr viel Geld weggenommen wieder.
Ach, Herr Hildmann, jetzt reißen Sie sich zusammen.
Tatsächlich kochen, aber da ist es nichts Außergewöhnliches. Ich lasse mir nur einfach absurd viel mehr Zeit. Das heißt, ich arbeite zwar viel mehr, aber ich habe meine Mittagspause ist einfach mal so 2 bis 3 Stunden und die besteht echt daraus, dass ich einfach koche und was um das Kochen herum passiert. Also irgendwie kurz Geschirr abspülen, vorbereiten, alle Zutaten zusammensammeln, zusammenschnibbeln, alle schönen kleinen Schälchen vorbereiten, dann das tatsächlich reine Kochen oder Hitzen an sich, sich das Essen, sich Zeit nehmen fürs Essen, also sich auch einfach langsam essen und also auch wirklich genießen und dann aufräumen. Und dann sind dann auch schon mal 2 bis 3 Stunden einfach mal vorbei. Das ist, glaube ich, das, was ich mir gönne, an wirklich für mich. Aber absurder oder obskurer oder skurriler wird es, ehrlich gesagt, an Hobbys jetzt nicht so wirklich. Ich habe sonst halt jetzt Star Trek The Next Generation irgendwie in 2 Monaten durch fertig geguckt, was dann auch irgendwie 400 gefühlt 1000 Millionen Folgen sind. Daher sowas halt noch, aber sonst schwierig.
Eins hätte ich noch.
Habe ich kurz bei den Serien, kurz, um das noch vielleicht mal, habe ich schon mal von ein paar Folgen erzählt, dass wir jetzt angefangen haben, wieder Buffy zu schauen. Buffy the Vampire Slayer. Und da haben wir auch in den letzten Tagen irgendwie eine ganze Staffel weggeguckt. Das kommt jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr. Also viel mehr Serien, das ist hier auch. Aber das ist sowieso, ich würde mal sagen, bei mir eher so ein Auf und Ab. Mal gibt es so Phasen von einigen Wochen, da wird jeden Abend bestimmt so 2, 3 Folgen von irgendwas geguckt. Und dann nochmal wieder eine Zeit lang gar nicht. So, übrigens, habe ich Dennis gestern schon privat geschrieben. Ich muss es hier auch nochmal kurz erwähnen. Buffy ist ja eine Serie, spielt von Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre. Ich habe mir tatsächlich, das ist halt so krass 90s und hier frühe 2000er, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und um das zu kompensieren, habe ich mir gestern Schuhe von Adnies gekauft. So, wollte ich mal kurz einfach erwähnt haben. Cornelis, du wolltest noch.
Ja, genau. Es gibt noch ein Hobby, das ist tatsächlich jetzt nicht ganz so super prägend, aber ich habe mir angewöhnt, ich möchte neue Orte entdecken in meinem Umgebung. Also wirklich, man denkt ja, man kennt irgendwie jede Straße. Und ich habe es jetzt schon, glaube ich, 4 oder 5 Mal geschafft, durch nur 10 Minuten Laufen oder fünf teilweise nur, neue Straßen, Hinterhöfe, eine ganze Schule zu entdecken, die vorher da nicht da waren oder zumindest nicht in meinem Blickfeld aufgetaucht sind. Das ist ja cool.
Geil. Das ist wirklich sehr gut. Das mache ich jetzt auch. Sehr gut. Das habe ich schon mal gemacht. Und zwar, wann war das denn? Da muss ich auch studiert haben. Da habe ich das in... Ach, genau. Ich weiß es. Und zwar, ich war mal eine Zeit lang aufgrund von, ich sag mal, längeren Praktika von Haushaltsangehörigen in Göttingen, so einen Monat alleine zu Hause quasi in Göttingen, wenn man so will. Und habe alleine gewohnt, so. Und dann habe ich natürlich nicht jeden Tag jemanden gefunden, der irgendwas mit mir unternimmt oder irgendwas gemacht hat, sondern habe einfach zu Hause, und dann habe ich mir irgendwann, war mir langweilig und bin ja sowieso immer am Rad zur Uni gefahren oder zur Arbeit oder so. Und dann bin ich einfach immer verschiedene Wege zu fahren und absichtlich nochmal so eine Straße weiter und dann mal da hinten rum und zu gucken. Und das hat so nachhaltig ich würde sagen, einmal, das waren zwei längere Praktika, einmal habe ich den ganzen Monat schon genutzt und vorher vielleicht zwei Wochen, weil ich erst auf die Idee gekommen bin. Da habe ich es aber auch gemacht. Und das hat halt wahnsinnig mein Stadtbild von Göttingen wahnsinnig verändert, weil ich auf einmal viel, viel mehr gesehen hatte. Und das habe ich dann auch mal tatsächlich irgendwann, als mir langweilig war, in meinem Heimatdorf in Ostfriesland gemacht. Bin ich mal all die Straßen abgefahren, die ich noch nicht kannte.
Mit dem Trecker.
Mit dem Auto.
Ah.
Ist halt ein großes Dorf. Das ist halt nicht kleiner Dorfkern und dann ist vorbei, sondern ist halt schon ein bisschen flächenmäßig. Ja, aber sehr gut, Cornelis. Und danke für diese, danke, ja, das werde ich hier auch machen. Sehr schön.
Ja, ich glaube, das geht auch an jedem Ort, selbst wenn man denkt, alles zu kennen. Das funktioniert. Und wenn man da noch einen ganzen Wald dahinter hat, dem es auch noch viel zu entdecken gibt, das ist jetzt noch ein bisschen so ein Luxusding, da habe ich das auch gemacht und auch gedacht, what the fuck, diese ganze Ecke hier, wo sind die her? Krass, da hier stehen Häuser, die kenne ich nicht. Ein ganzes Landheim. Wo ist das jetzt her? Ja.
Dann würde ich sagen, hätte ich noch was vorbereitet. Also ich habe das vorbereitet. Ja. Ihr müsst es jetzt währenddessen mit mir vorbereiten. Wir machen nämlich mal etwas, das es noch nie gab, habe ich mir überlegt. Wir machen heute mal den großen Anycast-YouTube-Abgleich. Wir lesen uns jetzt gegenseitig vor, was wir für YouTube-Kanäle abonniert haben. Ist das nicht schön? Das ist bestimmt lustig und birgt einiges an vielleicht auch Peinlichkeiten oder Diskussionspotenzial. Ich glaube, das wird witzig. Habt ihr überhaupt YouTube-Abos oder macht ihr sowas wie?
Ich nutze die gar nicht. Umso interessanter ist es, welche 6 Kanäle ich trotzdem abonniert habe. Okay. Können wir gern machen, ja.
Dennis?
Ich nutze Abos sehr intensiv. Wobei so ein bisschen viele Kanäle, die ich immer mal wieder gar nicht abonniert habe, aber YouTube sagt, schlägt sie mir wieder vor. Und seit neuestem Stand habe ich jetzt eine Beta von YouTube. Ich kann meine Startseite jetzt nochmal noch weiter filtern. Ich habe jetzt so eine Leiste oben, wo ich sagen kann, ich kann jetzt kann filtern. Aber ich habe Abos, ganz viele.
Okay, mach das mal auf. Dann, wenn du ganz viele Abos hast, wie viele Abos habe ich? Wo kann man das sehen?
Du gehst auf Subscriptions und dann Manage.
Das sind immerhin 15, ja.
Verwalten.
Du siehst da Home Trending Subscriptions. Auf Deutsch ist wahrscheinlich Abos.
Ja, Verwaltung, aber das stimmt.
Und dann oben ist so ein blauer Link, wo du umschalten kannst zwischen Liste und Grid. Da steht Manage.
Ja, und auf Manage bin ich gegangen. Der hat er mir aber nicht, zeigt er mir aber
sonst
nicht an,
wie viele sind. YouTube.com/feed/channels. Ach, die Anzahl.
Ja.
Nee, das müsstest du, glaube ich, auf deiner Channel-Seite sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch nicht angezeigt. Ist ja egal. Also es ist wichtig, die Zahl. Also ich bin, glaube ich, bei so 85.
27. Nee, ich wollte einfach nur mal so eine Größenordnung zu nennen, wollte ich das machen. Wie wollen wir das denn machen, wenn du so viele hast?
Das sind nicht alle relevant. Also es sind sehr viele zum Beispiel Musikkanäle. Das ist jetzt nicht so wichtig. Da kommt einmal im Jahr ein neues Video, das ist nicht so relevant.
Wollen wir die einfach gar nicht erklären? Wollen wir einfach nur sagen? Immer so Reihe um eins. Sagen wir eins. Dann gehen wir immer weiter.
Könnte ich schon erklären.
Wir können es versuchen, ja. Aber manche ist einfach nicht
sagen. Nee, ohne erklären ist doch viel lustiger. Und dann immer noch sagen, ob Glocke abonniert, ob Glocke aktiviert oder nicht.
Ich mach keine Glocke.
Du machst keine Glocke?
Dieser Diktatur unterwerfe ich mich nicht.
Like, Subscribe und Glocke. Cornelis hat wahrscheinlich einfach 6 Kanäle, aber nie nirgends eine Glocke, weil.
Nee, 15 habe ich, genau.
15, okay. Und eine Glocke irgendwo?
Nein, ja.
Du hast eine Glocke?
Ich habe links eine Liste von Kanälen. Ich glaube, das sind die Glockenkanäle. Ich weiß nicht, ich drücke nie auf Glocke. Aber das sind die, glaube ich, die.
Achso, dann hast du keine Glocken. Da hast du keine. Ja, sind einfach nur die Abos. Hast du keine Glocke. Okay. Wer fängt an? Dennis fängt an. Dennis hat die meisten.
All the Stations.
Alfred Zimmermann.
Was ist denn lustig?
Nee, einfach von wir haben viel weniger als Dennis. Wir lesen einfach alle vor. Dennis kann Auswahl machen, wir nicht.
Okay, Bloomberg.
Bahnprojekt Stuttgart-Ulm.
Bademeister TV.
Cara und Nate.
B-Intro.
Brett Domino.
Cristobal Tapia de Ver.
Drugslab.
Deichkind TV.
Rudi Manusco. Keine Ahnung, was das ist.
Echo Ray 1.
Der Spiegel.
Orel Nautz.
Eisenbahnromantik.
Face the Nation. Reihenfolge einhalten, Cornelis. Das ist
die Reihenfolge.
Okay, Dennis. Dennis, ja. Renke, Cornelis.
Also,
okay.
GIDF.
Fred Adret.
Omeletto.
Half as interesting.
It's okay to be smart.
X Karenina.
Intro Collector.
Jamplay.
Dorf Static.
Irgendwas mit Arte und Kultur.
Jimmy Broadband.
Techno-Informationsbibliothek, Hannover. ja.
Late Night with Seth Meyers.
Joko und Klaas.
Steam It, Cäsar.
NDR Doku.
Kleinraum Attention.
Wissenschaftsrat.
Nerdwriter 1.
Last Week Tonight.
Haha, reingeguckt.
Nile Red.
Und das waren alle.
Monitor.
Kanäle finden. Als Liste ist dann durch.
Sesame Street.
Monsieur Piccolini.
Weniger Anzeigen.
Stadtbahn.
Neo Magazin Royal.
Technology Connections.
Nikatin.
Television GVX.
PBS Spacetime.
Television Edens.
Rory Alexander.
The 8-Bit Guy.
Scary Pockets.
The Easy Vegan.
School of Walk.
The Late Night Show with Stephen Colbert.
Serda Somuncu.
$2 Twenties.
Super GT.
Verge Science.
Terra X Lesch und Co.
Vox.
The Key 25.
WDR Doku.
Urknall, Weltall und das Leben.
Wendover Productions.
Womble Leader Racing.
Das
war's.
Seefrank 1.
Okay. Extra Frage. Was ist der Kanal mit den wenigsten Abonnenten, die ihr abonniert habt?
Kann man das sortieren? Das kann man nicht sortieren. Also ich habe einen mit 49, 32, 21. Ist der Anycast?
Den habe ich nicht mal
abonniert. 21 Abonnenten. Abonnenten. Das ist noch der Spitzenreiter. Oh, Good Morning in the Morning. 2 Abonnenten.
Oh ja, okay.
Okay, aber es zählt vielleicht nicht.
Ein nicht mehr vorhandener Kanal zählt das? Nee, ne? Ist überhaupt noch drin, das ist witzig.
Ich habe Kleinraum-Attention sind 8. Alfred Zimmermann 13.
Ich habe hier ein, quasi der mir nicht gehört, Stadtbahn ist 8.
Super, 190 Abonnenten, das ist der, den ich selbst gebaut habe. Für ein Uni-Projekt.
Nee, 8 tatsächlich ist der mit den geringsten.
Und die Wissenschaftsrat hat noch 131.
Und die meisten?
Oh, gucken wir mal kurz.
Bei mir eindeutig Last Week Tonight 7,96 Millionen Abonnenten. Da mache ich auch mal
die Manus, an jetzt. Rudi Manusco hat 7 Millionen Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Irgendein Klavierspieler. Warum habe ich den denn hier?
Keine Ahnung.
Ich gucke gerade noch. Meine Liste ist etwas länger.
Nenn einfach einen, damit wir...
7,4 Millionen Late Show with Stephen Colbert. Na, Vox hat es 8 sogar. So. Aber nicht das deutsche Vox.
Okay. So, ich würde sagen, wir haben's.
Ja.
Oder? Also mehr.
Kurz, knackig, schön, gut. 57 Minuten stehen hier, sehr gut.
Schreibt uns doch auch mal in die Kommentare, was ihr so auf YouTube abonniert habt und was wir lieber abbestellen sollten, weil es irgendwie Hitler ist oder so. Wir bedanken uns wie immer recht fein fürs Zuhören und wünschen eine gute Nacht und sagen bis bald.
Aktiviert die Glocke. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.